Heute am 1. Juli ist der International Joke Day, der internationale Witzetag. Wie halten Sie es denn mit solchen Tagen? Nervt das oder ist es vielleicht auch ganz schön, dass dem Witz heute ein eigener Tag zugesprochen wird?
Ich nehme es von der heiteren Seite. Ich glaube, wir müssen bald das Jahr erweitern, weil wir so viele Tage für irgendwelche Dinge brauchen, an die wir denken.
Ja.
Das heißt, wir müssen das Jahr auf 500 Tage erweitern, damit wir alle, alle Wünsche bedenken können, für die man einen Tag braucht.
Heute ist der Witzetag und ja, so ein Witz, der lebt ja von seiner Pointe und davon, dass er auch verstanden wird von Kindern, aber auch von Erwachsenen. Groß geworden bin ich mit so Fritzchen-Witzen, aber auch mit Blondinen-Witzen, so Stereotypen-Sachen. Deshalb eingangs die Frage, gibt es eigentlich den Witz schlechthin? Was macht eigentlich einen guten Witz aus?
Einen guten Witz macht aus, dass die Pointe sitzt. Und man weiß ja, dass man die leicht vermasseln kann. Entweder hängt die Pointe an der Sprache, dann ist es ein Wortwitz, oder sie hängt am Gedanken, dann ist es ein Gedankenwitz. Das ist jetzt streng nach Freud berichtet. Bei Gedankenwitzen ist die Sache so, da wird ein Gedanke ins Unbewusste verschoben und taucht dann so wieder auf, dass sie ihn nicht recht erkennen. Und insofern ist der Ausdruck, man muss Witze verstehen, sehr korrekt, denn sie müssen ein verständiger, vernünftiger Mensch sein. Die Pointe muss stimmen, damit sie lachen können. Das ist bei Komik anders. Also über einen Clown, der hinfällt, rote Nase hat, große Schuhe und so weiter, lachen Kinder. Das ist ja keine Pointe. Pointen verstehen Kinder erst ab einem gewissen Alter und da auch nur in sehr eingeschränktem Maße, weil die Pointe eben einen vernünftigen, verständigen Menschen voraussetzt.
Aber Witze machen, Witze verstehen, das kann man ja auch lernen. Sprechen möchte ich mit Ihnen, Herr Steumann, über Witze, die in die politische Richtung gehen. Gibt es den politischen Witz, den man zum Beispiel noch aus der DDR-Zeit zum Beispiel kennt, gibt es den eigentlich noch heutzutage?
Ich bin sicher, dass es ihn noch gibt. Nur sind die Gegenden, in denen er wahrscheinlich heute stark zu Hause ist, für uns oder für mich ein bisschen weit entfernt, sodass ich Ihnen keine Beispiele nennen kann. Aber ich bin sicher, es wird ihn geben. In Russland, in China, in Ungarn, sicher in Brasilien. Also überall da, wo eine freie politische Öffentlichkeit, in der man über alles reden kann, sich nicht entfalten kann, also besonders in Diktaturen, entsteht der politische Witz, der sozusagen im Geheimen ganz schnell erzählt wird. Das Paradebeispiel dafür ist natürlich das Dritte Reich, wo es den sogenannten Flüsterwitz gab, für den man, wenn die Staatspolizei ihn hörte, dann auch ins Gefängnis oder ins KZ kommen konnte.
Und der nur geflüstert werden durfte, damit eben niemand Außenstehendes das mitbekommt.
Ja.
Sie sagten auch mal in einem Interview mit Bayern Alpha, dass wir von unten nach oben lachen. Ein bisschen haben Sie es ja gerade schon angedeutet, so bezogen auf Regierungen, die kritisiert wurden. Was ist denn damit gemeint, wir lachen von unten nach oben?
Ja, streng genommen können Sie von oben nach unten gar nicht lachen. Stellen Sie sich mal genau den körperlichen Prozess des Lachens vor. Sie weinen Tränen, Sie stoßen unartikulierte Laute aus, Sie schlagen sich auf den Schenkel, Sie krümmen sich vor Lachen und dann die schöne Metapher, ich platze vor Lachen. Na, also wenn sie platzen, sich krümmen, sich auf den Boden wälzen, sich in die Hose machen und so, dann sind sie keine Autorität. Das heißt, der Körper signalisiert schon, ich löse mich auf, ich halte mich an keine Regeln. Lachen ist Anarchismus des Körpers, Herrschaftslosigkeit des Körpers. Und das können Sie ja nicht von oben nach unten, wenn das einer macht, der oben ist und über untere lacht, der sich dann auch auflöst, dann ist er eben kein Herrscher mehr. Ein schönes Beispiel dafür sind die sogenannten Hofnarren. Also in der frühen Neuzeit hatten die Könige in Frankreich, England und auch Friedrich der Große zum Beispiel Hofnarren. Das waren aber richtige Intellektuelle meistens. Also es konnten auch verkrüppelte Menschen sein, über die man dann als Gesunder lacht. Und das sieht zunächst mal aus wie ein Lachen von oben nach unten. Aber meistens waren das Intellektuelle, die beim König angestellt wurden und die über den Hofstaat, die nähere Umgebung, Witze machten, über die der König lachte. Der König selber machte diese Witze nicht oder nur sehr selten.
Das heißt, der König kann nicht über sich selber lachen?
Also nur in Ausnahmefällen. Für Friedrich den Großen würde ich das gelten lassen. Der holt sich Voltaire an den Hof und streitet sich allerdings auch mit ihm. Aber der lässt das zu. Nun ist Friedrich der Große, wenn man so sagen darf, einer der demokratischsten Könige, die Deutschland hatten. Aber in der Regel eben nicht. Weil wenn der König Witze macht, begibt er sich seiner Autorität und lässt sozusagen auch zu, dass die anderen diese Witze erwidern. Und dann kommt die ganze Struktur, die autoritäre Struktur des Hofstaates ins Wanken.
Das war jetzt ein Beispiel dafür, dass nicht von oben nach unten gelacht werden kann. Nun gibt es aber auch in Witzen tatsächlich ein Machtgefälle. Ne? Sie sagen zwar, an Witze machen ist so die Anarchie des Körpers, weil man sich eben schlapp lacht, krumm biegt, verbiegt und nicht mehr aufrecht sein kann. Aber es gibt ein Machtgefälle dann in Witzen, wenn es Witze sind, zum Beispiel über Menschen oder Gruppen, die in der Gesellschaft eben keine so höhere Stellung, keine Machtstellung haben. Wie verhält es sich denn dann mit diesen Witzen? Wer darf denn darüber lachen und wer darf diese Witze eigentlich machen?
Es darf jeder über jeden und jede über jeden lachen. Schauen Sie, die katholische Kirche hat 1000 Jahre lang versucht, ein Lachverbot durchzusetzen, mit dem Argument, Jesus hat in der Bibel nicht gelacht. Und daraus haben findige Theologen geschlossen, also ist das Lachen des Teufels. Und wenn Sie an romantische Märchen denken, dann gibt es da ja Teufel, die lachen und Ritter mit dem finsteren Lachen und solche Sachen. Dieses Lachverbot hat nichts genutzt. Die dollsten Karnevalsfeste wurden im Spätmittelalter und in der Renaissance gefeiert. Insofern ist ein Lachverbot völlig witzlos. Die beste Orientierung dafür ist, wenn Sie den inneren Impuls zum Lachen verspüren, und wir sind uns ja einig darüber, dass Lachen etwas Spontanes ist. Ich denke ja nicht erst nach, darf ich lachen oder nicht, sondern es bricht aus mir heraus. Wenn Sie diesen Impuls verspüren, dann dürfen Sie auch lachen. Also auf den Punkt gebracht, wenn Sie lachen müssen, dürfen Sie auch.
Manchmal bleibt einem das Lachen ja auch im Halse stecken. Also wenn ich Weiße so einen Witz höre, in dem sich zum Beispiel lustig gemacht wird über schwarze Menschen oder über jüdische Menschen und ich finde es vielleicht irgendwie lustig und weiß aber, nee, das diskriminiert Gruppen, das grenzt die aus, so also aus meiner weisen Sicht. Das heißt, Sie würden sagen, darüber darf ich lachen, ja?
Sie lachen ja nicht, wenn Sie diese Äußerungen, das sind dann ja meist keine Witze, wenn Sie die nicht lustig finden. Also um ein Beispiel zu nehmen, das Sie eben ja auch schon genannt haben, die Blondinenwitze. Die sind ja jetzt außer Mode, aber so vor 10 Jahren gab es eine ganze Menge. Sie können heute noch Listen dieser Blondinenwitze im Netz nachgucken. Wenn Sie das mal machen und so mal 30, 40 von diesen Witzen lesen, werden Sie bei 2 von 40 lachen und bei 38 nicht. Das heißt, so ungefähr 95% dieser Witze sind keine Witze, sondern reine Aggression gegen Frauen. Da wehren sich die Machos und die Patriarchen, denen so ein bisschen von ihrer Macht durch das bisschen Frauenemanzipation, das wir haben, genommen wurde durch aggressive Verletzung von Frauen. Das sind aber gar keine Witze. Sie lachen nicht darüber, wenn sie die hören, sondern sie sind indigniert oder sie fangen an zu schimpfen. Insofern ist die Orientierung daran, wenn ich lachen kann, darf ich auch, die richtige Orientierung, weil bei diesen sogenannten Witzen würden sie gar nicht lachen. Ich will Ihnen noch mal ein etwas komplizierteres Beispiel nennen, das das
ja,
glaube ich, aber sehr, sehr schön zeigt. Vor einigen, ich glaube so 2, 3 Monaten oder so, kam die Kabarettistin Lisa Eckert aus Österreich doch in den Geruch, Antisemitin zu sein und antisemitische Komik zu machen.
Mit ihrer scharfen Satire.
Ja, wenn Sie jetzt die Stellen, auf die sich das bezieht, also das Programm, auf das sich das bezieht, können Sie heute noch bei YouTube nachgucken. Sie macht da Witze über 3 bekannte Juden, unter anderem den Woody Allen und diesen Harvey Weinstein, der angeklagt und verurteilt worden ist wegen Frauenvergewaltigung. Wenn Sie das Publikum beobachten, während Lisa Eckert diese Witze macht, dann merken Sie, die sind indigniert im ersten Moment. Die wissen nicht, ob sie lachen sollen. Die gucken und denken, war das ein Witz? Und dann zögern sie ein bisschen und dann lachen und klatschen sie doch, aber sehr zögerlich und zurückhaltend. Und das heißt, die folgen ihrem spontanen Impuls, nicht zu lachen, wenn sie es nicht witzig finden, nicht, sondern weil sie da im Fernsehen sitzen und weil sie höflich sind und weil sie wissen, dass das eine Kabarettistin ist, lachen und sind sie irgendwie heiter mit Verzögerung doch. Und das hätten die nicht tun sollen. Das wäre die bessere Kritik an der Lisa Eckert gewesen, als hinterher die wochenlangen Diskussionen, ob das gute oder schlechte Witze waren. Das heißt, das ist genau das, was ich versuche begreiflich zu machen. Folgen Sie dem spontanen Impuls. Wenn Sie das nicht machen, dann stützen Sie solche schlechten Witze oder gar keinen Witze und die Aggression gegen Minderheiten.
Thema Minderheiten. Es gibt ja auch Vertreter, Vertreterinnen, die sagen, dass zum Beispiel, wenn wir das jetzt nochmal aufgreifen, Witze über Juden und Jüdinnen nur die machen sollten, die selber Juden und Jüdinnen sind, dass die halt sich am besten über sich selber lustig machen können, ohne dafür in ein Fettnäpfchen zu treten oder eben Antisemitismus-Vorwurf zu bekommen. Was halten Sie von der Vorgabe, von der Theorie?
Ja, das ist eine Diskussion, die eigentlich seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts in der Humorforschung geführt wird, und zwar international. Und da hat immer die Regel gegolten, die Juden dürfen natürlich über sich selber lachen und die anderen sollen mal ein bisschen vorsichtig sein nach dem, was in Europa und vor allen Dingen in Deutschland mit den Juden passiert ist. Das halte ich auch für eine richtige Orientierung, die setzt sich aber ganz von selber durch. Es hat ja, außer vielleicht ein paar Nazis, in der Zeit kein ernsthafter Komiker irgendwie versucht, das Thema KZ oder Judenmord oder so heiter zu gestalten, weil das geht nicht. Und es ging nach einer gewissen Zeit, auch bei den Juden, also die ersten jüdischen Autoren anfingen, einen Film zu machen oder ein Theaterstück zu machen, da hat man aufgehorcht und deutsche Theater haben das auch gespielt und haben dann gesagt, naja, also wenn inzwischen die Juden darüber lachen können, dann können wir das ja zeigen. Und das geht aber nur mit einer Verzögerung von 1 bis 2 Generationen, weil dann ist das sozusagen in gewisser Weise ansatzweise ein wenig verarbeitet, was da passiert ist. Und Lachen ist ein gewisser Befreiungsschlag. Da könnten wir jetzt sehr lange drüber reden, über einzelne Stücke und so weiter, ob das gelungen ist oder ob das nicht gelungen ist. Aber jedenfalls kann man es nach einer solchen gewissen Zeit besonders den Juden nicht verdenken, wenn sie auch Komik darüber entfalten.
Sie sagen, jeder und jede muss über alles lachen können. Man soll dem spontanen Impuls folgen. Wenn man etwas lustig findet, soll man lachen und damit auch dem Witzeerzähler oder der Witzeerzählerin ein direktes Feedback geben, ob das nun gerade lustig war, angebracht war oder eben nicht. Dennoch abschließend die Frage, Herr Stollmann, an Sie. Gibt es Witze, über die Sie tatsächlich gar nicht lachen können, so per se? Zum Beispiel die Blondinenwitze, Sie haben es selber angesprochen, gehören die dazu?
Im Prinzip ja. Also Harald Schmidt hat in seiner Show auch mal 2, 3 Blondinenwitze gebracht. Der hat sich dann die besseren rausgesucht. Es ist ja nicht völlig unmöglich, über das, was im 19. Jahrhundert der Krieg der Geschlechter genannt wurde, Witze zu machen. Wenn Sie an die 50er Jahre denken, da gibt es jede Menge Schwiegermutterwitze, Witze über Ehemänner, die immer besoffen nach Hause kommen und so weiter. Das finden Sie heute nicht mehr. Aber im Prinzip finden Sie immer irgendwo noch was, was sozusagen gerade noch geht. Dann kommt es auch sehr darauf an, das muss ich auch sagen, wie in der öffentlichen Komik der Komiker seine Sache gestaltet. Also es gibt gute Komiker, die können ihr Publikum weichkneten. Der Harald Schmidt konnte das eine Weile, der Georg Schramm konnte das eine Weile. Wenn die 20 Minuten ihr Publikum zum Lachen gebracht hatten, dann konnten die ohne weiteres auch einen Herrenwitz erzählen, über den hätte das Publikum vor 20 Minuten noch nicht gelacht. Aber jetzt waren die dermaßen in Stimmung, da lachen die. Maharaj Schmidt lachen die dann oft auf ho, 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 ho. Und das heißt, oh, das ist aber gerade so die Grenze, wo wir noch mitmachen. Noch drei von den Dingern kannst du nicht erzählen. Darüber lachen wir nicht mehr. Das heißt, es kommt sehr auf die Situation und das Lebendige, die lebendige Situation an, ob sie über etwas lachen oder nicht.